Ja, der Andreas hat schon gesehen, Sundays for Future. Es geht um Zukunft und dem stand die Predigt in diesem Jahr. Wir wollen an dem Sonntag, wo ich da bin, schauen, einfach anschauen, was hat eigentlich Jesus über die Zukunft? Was hat er vorausgesehen? Wie sieht die Zukunft aus? Was kommt da auf uns zu? Was sieht er eigentlich? Und natürlich ist es ein bisschen Anlehnung an Fridays for Future, weil den Klimaaktivisten von Fridays for Future geht es um Zukunft. Sie, ein paar von ihnen, die sagen, ich gehe am Freitag nicht zur Schule, sondern ich setze mich für die Zukunft ein. Und sie tun das, indem sie demonstrieren, vielleicht vor einem Regierungsgebäude oder irgendwo in der Innenstadt. Sie demonstrieren dafür, dass Politiker endlich etwas tun oder mehr tun für den Klimaschutz. Und angefangen hat die Protestbewegung in Schweden schon 2018. Die 15-jährige Greta Thunberg hat mit dem angefangen. Sie hat gesagt, ich gehe jetzt nicht in die Schule, sondern ich gehe demonstrieren. Und sie ist zuerst mal einfach 3 Wochen jeden Tag vor dem Regierungsgebäude oder vor dem Parlamentsgebäude in Schweden gehockt, in Stockholm. Und das hat dann andere angesteckt, sind mehr dazugekommen, sodass es eine ganze Bewegung geworden ist. Und auch Parolen, die man wieder lesen kann oder wo auf einer Transparenz steht, ist: Wir sind hier, wir sind laut, weil er uns die Zukunft klaut. Also, come on, sind die Erwachsenen oder im Speziellen die Politiker, die Klimaschützer sagen: Hey, ihr klauen uns Zukunft. Die Erwachsenen haben quasi Zukunft in der Hand, die Politiker, aber sie tun nichts. Da auf dem Plakat: Ihr haltet unsere Zukunft in euren Händen. Also man traut ihnen ganz schön viel zu, den Erwachsenen und den Politikern. Man sagt, hey, ihr habt unsere Zukunft in der Hand. Andere sagen es ein bisschen dramatischer. Sie sagen nämlich, warum für die Zukunft lernen, wenn ihr sie zerstört? Sie sagen, ja, kein Wunder, gehen wir streiken, weil es nützt ja eh nichts, wenn wir jetzt in die Schule gehen, weil ihr macht ja unsere Zukunft kaputt. Es gibt keine Zukunft mehr. Also muss man eigentlich auch nur in die Schule gehen. Für was sollte ich noch etwas lernen? Weil es geht eh am Ende zu. Also es klingt sehr nach Endzeit, nach Weltuntergang. Und natürlich sind nicht alle begeistert von der Fridays for Future-Bewegung. Den jungen Klimaschützer, man wirft ihnen vor und sagt, sie sind respektlos gegenüber Politikern, so wie man Donald Trump, sie haben keinen Anstand. Aber man muss ihnen auch lassen, sie machen sich wenigstens Gedanken über die Zukunft. Sie überlegen sich, hey, was kommt auf uns zu? Sie machen sich Gedanken über die Zukunft, weil sie könnten ja einfach auch gemütlich daheim hocken. Sie könnten ihre Zeit vertotteln, mit Computerspielen oder am Handy hängen. Das wäre ja auch eine Option, wäre vielleicht auch sogar gemütlicher. Aber man merkt, sie wollen etwas bewegen. Das ist ihnen ganz enorm wichtig. Sie wollen etwas verändern, sie haben grosse Ziele. Sie wollen nichts anderes als die Welt retten. Und bei uns Erwachsenen, gell, müssen wir so hinterfragen. Wir Erwachsene, wir sind einfach immer froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Wir wollen oft auch nichts bewegen, nichts verändern. Wir haben schon so mit unserem Alltag. Und wenn wir Erwachsene für die Zukunft denken, dann rechnen wir vielleicht aus, ja, wie lange geht es, bis ich pensioniert werde. Oder wir überlegen uns, ja, wo könnte ich die nächste Ferien verbringen. Vielleicht in Zell am See oder in Zernetz am Schnee. Das sind unsere Zukunftsgedanken. Oder wir, gell, wenige von uns denken, oh, ich will jetzt die Welt retten. Das klingt nach Anstrengung. Wir denken einfach, ja, ich will das kühle Bier retten, wenn der Kühlschrank kaputt geht. Ja, im Gegensatz dazu, die Jünger von Jesus, sie haben sich mehr Gedanken gemacht über die Zukunft. Sie sind nämlich die, die Jesus gefragt haben. Ja, Jesus, wie sieht es aus mit der Zukunft? Zum Glück haben sie die Frage gestellt und das hat dann eine ganze Rede von Jesus ausgelöst. Er hat ihnen viel erzählt über die Zukunft. In den 2 Kapitel im Matthäus-Evangelium von der Endzeit-Rede heißt die. Es gibt auch noch Kapitel wie Markus, wie Lukas, also in 3 Evangelien finden wir die Rede von Jesus. Sie schienen so wichtig zu sein. Sie haben gedacht, hey, was Jesus da über die Zukunft gesehen hat, das müssen wir alle unbedingt aufschreiben. Und die längste Version von dieser Rede finden wir im Matthäus-Evangelium im Kapitel 24. Falls ihr gerne mitlesen möchtet, ihr dürft eine Bibel führen unter den Stühlen, ihr dürft sie aufschlagen. Auf der Seite 697, wir lesen dort aus Matthäus Kapitel 24, ab Vers 1. Matthäus 24 ist das, ab Vers 1. Matthäus 24, ab Vers 1, das heißt Jesu Rede über die Endzeit. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias, und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also ein Wahnsinnskapitel, ein Wahnsinnsred, nicht gerade sehr ermutigender Text. Gell? Wenn man all die Zeichen hört, denkt man, oh, was kommt auf uns zu? Und kurz vor seinem Tod ist Jesus im Tempel in Jerusalem, hat gelehrt. Und er hat sich dann auf den Weg zum Ölberg gemacht, wahrscheinlich schon ein bisschen später Nachmittag, er hat sich auf den Weg zum Ölberg gemacht, ist meistens am Tag nicht in Jerusalem geblieben, sondern ist dann am Abend aus der Stadt raus, zum Ölberg rauf, vielleicht da Psyche gemacht bei Maria und Martha. Und seine Jünger haben dann gesagt: Hey, Jesus, bleib doch mal stehen, siehst du nicht der Tempel? Schau mal an, was für ein prächtiges Meisterwerk. Siehst du der Tempel? Schau dir das mal an. Und natürlich haben sie recht, der Petrus und die anderen Jünger, der Tempel ist wirklich unglaublich beeindruckend gewesen. Der römische Herrscher Herodes, der Große, hat den Tempel bauen lassen, noch viel grösser als der letzte Tempel, der vom Salomo war. Ein richtiger Prachtbau. Man sieht, zu dieser Zeit hat es kein schöneres Gebäude gegeben auf der ganzen Welt. Also gigantisch, und sie sind immer noch am Bauen gesehen. 80 Jahre lang haben sie gebaut, also der Tempel ist schon gestanden, aber das ganze Tempelgelände rundherum, da sind sie immer noch ein bisschen am Bauen gesehen. 80 Jahre hat es gedauert, und es scheint, gell, dass aber Jesus sich nicht so beeindrucken lassen von dieser ganzen Pracht. Die Jünger haben gesagt: Hey, schau mal, unglaublich, siehst du der Tempel, unseren Tempel, schau mal, wie genial. Und schon am Ende vom 23. Kapitel lesen wir davon, dass Jesus davon geredet hat: Hey, der Tempel, der wird zur Ruine werden. So ist nämlich am Schluss, im 23. Kapitel: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet daliegen. Jesus sagt: Hey, ich habe mich so gekümmert um Jerusalem. Mir ist die Stadt nicht einfach egal. Ich habe mich so gekümmert, dann wollten sie zu mir sammeln. Alle hätten sollen zu mir kommen, hätten dürfen zu mir kommen, ich wollte ihnen Schutz geben, aber das haben sie nicht wollen. Und darum hat Jesus dann gesehen: Hey, Jerusalem wird verlassen werden, es wird verwüstet werden. Und vielleicht haben die Jünger das noch im Ohr gehabt, darum haben sie ihm gesagt: Ja, Jesus, hey, schau dir doch mal den Tempel an, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht zulassen, dass er zu einer Ruine wird. Das geht doch nicht. Aber Jesus hat ihnen keine falschen Hoffnungen gemacht. Er hat ihnen nämlich gesagt: Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus: Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und ich denke, für die Jünger muss das ein Schock gewesen sein. Der riesengroße Tempel, so lange dran gebaut, und er soll kaputt gehen. Ja, wie kann das eigentlich sein? Weil der Tempel ist ja quasi ihr Mittelpunkt gewesen, der Mittelpunkt von ihrem Glauben. Weil da hat man die grossen Feste gefeiert, da hat man sich getroffen zum Passafest, da hat man Opfer gebracht. Und da haben sie gesagt: Da wohnt Gott. Ja, wie kann es Gott zulassen, dass seine eigene Wohnung kaputt geht? Also, gell, kannst du dir vorstellen, Petrus sagt: Ja, also wenn mir jemand die Hütte will kaputt machen, bitte. Also, der Herr muss zuerst mal mit mir klarkommen. Und schon im Alten Testament haben die Propheten gesagt: Hey, das ist falsches Denken, was ihr da habt. Der Prophet Jeremia sagt: glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt, dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn, hier wohnt der Herr. Damit betrügt ihr euch selbst. Weil zu der Zeit sind die Leute in Israel auch überzeugt, Jerusalem wird nicht erobert werden. Weil schließlich steht da der Tempel von Gott. Und das kann nicht sein, dass jemand Jerusalem erobert, weil da wohnt Gott. Das ist unmöglich. Aber sie haben sich leider getäuscht. Schon ein paar Jahre später ist wirklich der Babylonerkönig, der Nebukadnezar, gekommen, hat alles plündert, in Brand gesteckt, der Tempel ist kaputt gegangen. Und sie müssen lernen, ja, wer sich auf religiöse Gebäude oder auf irgendwelche anderen Äußerlichkeiten verlässt, der betrügt sich selber. Und leider merken wir, viele Leute, viele Lichterstehende verlassen sich auf Äußerlichkeiten, wenn sie an die Zukunft denken. Denkt man, ja, was ist meine Zukunftshoffnung? Vielleicht meine Pensionskasse, wenn es gut läuft, vielleicht meine AHV, meine Lebensversicherung, mein Haus. Das gibt mir Sicherheit. Das ist meine Zukunft. Und da gibt es so eine religiöse Zukunftshoffnung. Man denkt, ja, ich bin ja als Baby getauft worden, ich habe es im Sack, kann mir nichts passieren. Da habe ich mich auch abgesichert. Aber Jeremia würde sagen, hey, ihr betrügt euch selber. Das ist ein Selbstbetrug. Es geht nämlich nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um Ritual, es geht darum, dass ihr selber eine lebendige Beziehung zu Gott habt. Weil das ist das Problem vom Volk Israel. Sie haben einfach noch Gottesdienst gefeiert, weil man hat Gottesdienst gefeiert, sie haben Opfer gebracht, weil man Opfer bringt, aber sie sind mit ihrem Herz schon lange ganz weit weg von Gott. Und in mir seht nur das, nur die Beziehung mit Gott gibt euch Hoffnung für die Zukunft. Nur Gott kann uns Hoffnung schenken, weil er die Zukunft im Griff hat. Und was Jesus seinen Jüngern gesehen hat, der Tempel wird kaputt gehen, das ist leider auch so eingetroffen. Und der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, er war so ein bisschen ein Überläufer, eigentlich Jude, und ist dann zu den Römern gewechselt. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, Geschichte des jüdischen Krieges, und er schreibt uns, wie der Tempel um 70 nach Christus von den Römern erobert worden ist. Und es gibt auch eine deutsche Version vom Buch. Ich lese gerne vor, was er darüber schreibt, wie er das erlebt hat. Also er ist Augenzeuge, er ist dabei gewesen. Er schreibt uns, wie das dann zumal gesehen ist, so um 70 nach Christus. Während der Tempel brannte, raubten die Soldaten, was sie fanden, und töteten, die ihnen in die Hände fielen. Kein Erbarmen hatten sie mit dem Alter, keine Achtung vor der Würde. Kinder und Greise, Laien und Priester wurden ohne Unterschied ermordet. Unter allen Schichten wütete der Krieg, ganz gleich, ob die Menschen um Gnade flehten oder sich zur Wehr setzten. In das Prassen der überall hervorbrechenden Flammen mischte sich das Stöhnen der Niedergeworfenen. Wegen der Höhe des Hügels und der Größe des brennenden Gebäudes konnte man glauben, die ganze Stadt stehe in Flammen. Grausiger aber und gellender lässt sich nichts denken als das Geschrei, das über dem Ganzen lag. Also ein Wahnsinnsbericht, den er da abliefert. Viele sagen nur, das ist authentisch, das ist wirklich so passiert. Und Jesus hat es vorausgesehen. 40 Jahre früher hat er das vorausgesehen, was er gesehen hat, seine Jünger, das wird alles kaputt gehen, das ist tatsächlich so eingetroffen. Es wäre so, wie Jesus uns heute sagen würde, was 2060 passiert. 2060, gell, wäre ich 85. Ich muss immer lachen, wenn ich das Horoskop sage, gell, quasi die Voraussage für den Tag. Ist aber irgendwie, gell, heute wirst du Pech haben oder so. Und nicht einmal das stimmt, gell, also die Treffen sind einmal für den heutigen Tag. Und Jesus sagt uns, hey, was ist in 40 Jahren? Jetzt sind die Jünger gesehen, was in 40 Jahren ist. Und es ist genauso eingetroffen. Glaubt man Josephus, dann ist die Zerstörung vom Tempel eigentlich gar nicht geplant gewesen. Weil der römische Feldherr, sieht er, der Titus, er hat eigentlich den Tempel stehen lassen. Weil schließlich war so ein Römer, der ihn gebaut hat. Er hat den Tempel eigentlich stehen lassen. Aber seine Soldaten, die haben nicht auf ihn gelassen. Oder sie sind so immer heraus gewesen, sie denken, jetzt machen wir gerade alles platt. Alles platt. Und was Jesus da prophezeit hat, ist in Erfüllung gegangen. Jesus hat gesagt, hey, kannst du da wieder auf dem anderen bleiben? Und es ist, gell, man könnte denken, ja, das hat sich nicht erfüllt, weil wenn man ein Haus anzündet, dann verbrennen die Steine nicht. Aber es ist interessant, dass man herausgefunden hat, der Tempel war jetzt mit Gold verkleidet gewesen. Und das Gold ist natürlich geschmolzen beim Brand und ist in alle Ritzen eingesickert. Und die dann den Tempel plündert haben, die haben die Steine müssen auseinanderbrechen, um zu dem Gold zu kommen. Also was Jesus prophezeit hat, ist tatsächlich so eingetroffen. Genau so ist es passiert. Das Einzige, was wir heute noch vom Tempel gelernt haben, ist die Klagemauer. aber es ist keine Mauer vom Tempel. Gell? Man denkt immer, das ist noch der letzte Rest vom Tempel, aber eigentlich ist es nur so eine Art Stützmauer vom Tempelgelände, wo relativ weit weg vom Tempel gestanden ist. Das ist also alles, was übrig geblieben ist vom ganzen grossen Tempelgelände. Und wir merken, Jesus hat voll den Durchblick, wenn es um die Zukunft geht. Und darum ist auch die Frage, ob das Plakat wirklich stimmt. Gell? Man sieht, ihr haltet unsere Zukunft in euren Händen. Und für mich die jungen Klimaschützer nicht zu wenig Respekt vor den Politikern, sondern viel zu viel. Ich glaube, sie denken, Politiker, die haben Zukunft in den Händen. Politiker entscheiden über Zukunft. Sie entscheiden, was in Zukunft läuft. Und ich glaube, man überschätzt Politik da gewaltig, weil die sind auch nur Menschen, sie kennen Zukunft nicht. Viele wissen nicht einmal, ja, wird in 4 Jahren wiedergewählt. Gell? Wir haben das letzte Jahr erlebt mit der Aurelia Frick. So schnell ist man auch abgewählt, so schnell kann man gar nichts mehr bewegen. So schnell kann sich es einfach ändern. Ich glaube, sie wissen nicht, was in 5 Jahren passiert. Sie kennen Zukunft nicht. Zukunft ist nicht in ihren Händen. Sondern wir merken, wenn wir die Bibel ernst nehmen, es gibt eigentlich nur einen, der Zukunft wirklich in den Händen hat, und das ist Gott. Der Prophet Jesaja sagt, erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe und nehmt es euch zu Herzen. Ich bin der einzige wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. So Gott weiß, was Zukunft bringt. Er ist der Herr von der Geschichte. Und wenn du eine lebendige Beziehung hast zu Gott, dann darfst du voller Hoffnung in die Zukunft gehen, wie wir es gesungen haben in dem Lied, hab keine Angst. Und auch wenn das Klimaaktivisten anders sagen, vielleicht habt ihr so mitgekriegt, Greta Thunberg hat am WEF gesehen, Erwachsene sagen immer wieder, wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Und ich glaube, Greta hat recht, wenn es keinen Gott gibt, der die Zukunft im Griff hat, dann hätten wir wirklich allen Grund, um in Panik zu geraten. Weil, wenn wir anschauen, gell, was läuft mit dem Klimawandel, dem Coronavirus und die ganzen Brände in Australien, der Terror, all das könnte uns wirklich in Panik versetzen. Da hat sie recht, wenn es keinen Gott gibt, der die Zukunft im Griff hat, dann haben wir wirklich allen Grund, um Panik zu haben. Aber Jesus hat ganz viel dem schon vorausgesehen, was wir in den Nachrichten hören, muss es eigentlich nicht überraschen, wenn wir die Bibel lesen. Die Jünger von Jesus haben nämlich dann wissen, ja, Jesus, ja, wenn passiert das alles? Erzähl uns mal, wie ist es mit dem Tempel? Wann geht er kaputt? Und wann kommst du wieder? Und was sind die Zeichen? Und sie sind auf dem Ölberg gehockt, das heißt, sie sind quasi auf dem Heimweg vom Tempel, durch zuerst mal Ahi ins Kidron-Tal, dann auf den Ölberg. Und die Damen sind sie mit dran gemütlich hergehockt und wissen nicht, was sie zusammen getrunken haben. Keine Ahnung. Dort sind sie zusammengehockt und dann haben die Jünger die Frage gestellt. Ich wollte wissen, Jesus, was, wenn ist das? Zeig uns einmal ein bisschen mehr, erzähl uns einmal ein bisschen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Jünger ausgerechnet auf dem Ölberg mit Jesus über die Sachen geredet haben. Das ist ein ganz spannender Ort, weil vom Ölberg hat man den perfekten Blick auf Jerusalem. Wenn man zuoberst oben ist, dort kann man schön anschauen, man sieht das Tempelgelände, man sieht den Tempel, man hat den perfekten Blick. Und vom Ölberg aus ist Jesus dann auch in den Himmel gegangen. Und der Prophet Zacharia sagt, hey Jesus, wenn er wiederkommt, er wird auf dem Ölberg quasi ankommen. Dort kommt er zurück. Und genau dort sind sie am Reden. Heute ist der Ölberg der grösste jüdische Friedhof, den es gibt auf der ganzen Welt. Alle wollen dort begraben werden. Es gibt nur mehr viele Plätze. Man sieht nur noch die absoluten VIPs finden dort Plätze. Und die Juden sagen, hey, wir wissen, der Messias, er wird da herkommen. Da wird er herkommen. Und wenn der Messias kommt, sagen sie, denn wenn wir die Ersten sind, die auferstehen und mit ihm nach Jerusalem gehen. Wir wollen die Ersten sein. Wir wollen quasi schon mal einen Platz uns sehen, wenn der Messias kommt, dass wir mit ihm kommen, nach als Erste in Jerusalem einmarschieren. Und genau dort, an dem ganz besonderen Ort, redet Jesus mit ihnen über die Endzeit. Und interessant, er gibt ihnen nicht ein Datum an, sie wollen wissen, wenn, Jesus, sag mal, wenn. Und er hat ihnen gesagt, ja, am 25. März. 2000 und irgendwas. Er hat ihnen kein Datum gegeben, sondern hat ihnen 20 Zahlen gegeben, wo man die Endzeit erkennen kann. Also wenn wir die drei Evangelien zusammennimmt, sind das die Zeichen. Er redet von Weltkriegen, er redet von Revolutionen, von Hungersnöten, von Seuchen und Epidemien, von Erdbeben, Christenverfolgung, Tod, Hass, Abfall von Gott durch Zwang, von Denunzierungen. Das heißt, andere tun einander anschwärzen. Man könnte sagen, es nichts zu dem Neudeutsch. Zwischenmenschliches Vertrauen wird zerstört, Liebe wird erkalten, wie es da im Text heißt, Verfolgung durch Familienangehörige, falsche Propheten, viele werden verführt, falsche Messias, Zeichen und Wunder, Sturmfluten, Tsunamis, Terror, Schreckensereignis, Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. Und wenn man das so liest, erinnert es uns so ein bisschen an die Tagesschau, gell? Was Jesus da beschreibt, ist wirklich absolut aktuell und wichtig. Ist mir der Aufzählung vor allem der Begriff Geburtswehe. Jesus sagt nämlich seine Jünger, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Also Geburtswehen machen deutlich, hey, jetzt geht die Geburt los. Das Warten hat das Ende. Das Kind will jetzt auf die Welt kommen und es gibt ganz verschiedene Wehen. Leider nicht Hebammen. Es gibt Übungswehen. Man sieht so ab der 25. Schwangerschaftswoche kann der Bauch mal hart werden. Aber es ist nur eine Übung für einen Ernstfall. Dann fängt es schon ein bisschen an. Dann gibt es Vorwehen, die sind unregelmäßig und manchmal tun sie weh, manchmal weniger. Und die haben ein bisschen den Sinn, dass das Kind ein bisschen tiefer geht. Man sieht immer Senkwehe, dann gibt es Eröffnungswehe und dann schlussendlich gibt es noch Presswehe. Das heißt, es gibt einen Haufen verschiedene Wehe und wo der Wehe quasi auf die Welt kommt, bin ich wirklich nervös gewesen, gell? Weil man hört so viele Schauergeschichten und man denkt, bei der ersten Wehe, jetzt müssen wir aber schnell ins Spital, weil sonst kommt das Kind bei mir daheim auf die Welt. Jetzt müssen wir pressieren, jetzt müssen wir Gas geben. Natürlich keine Ahnung von Geburt, gell? Weil schlussendlich ist es dann glaub, 16 Stunden gegangen. Also wir hätten eigentlich nicht müssen pressieren. Die Wehen sind in dieser Zeit immer regelmäßiger und immer stärker geworden. Man kann heute die Wehen aufzeichnen. Und wenn man so Grafik anschaut, merkt man, die Wehen werden regelmäßiger, sie werden stärker. Das ist etwas, was immer wieder kommt. Regelmäßiger wird und stärker wird. Und glaub, das ist das, was ich anspielen will. Zeichen von der Endzeit sind so wie Geburtswehen. Sie kommen in regelmäßigen Abständen und werden heftiger. Und manchmal haben wir den Eindruck, ja, es ist wie ein Fahrplan. Zuerst kommt 1, 2, 3, 4, 5 und dann bis 20 und dann ist es so weit. Aber Jesus sagt, nein, es sind wie Geburtswehen. Es ist wie zyklisch, es kommt immer wieder, aber die Abstände werden kürzer und sie werden heftiger. Und mit dem Bild von der Geburtswehe, glaube ich, Jesus und deutlich machen, es wiederholt sich. Weil ich glaube, die ersten Christen haben auch gedacht, ja, wir werden verfolgt. Ich glaube, wir sind schon in der Endzeit. Wir sind schon fast am Ende. Und leider hat sich das wiederholt. Es hat nicht nur in der ersten Generation Christen verfolgt gegeben, sondern bis heute hat sich leider wiederholt. Auch die erste Gemeinde ist verfolgt worden und bis heute werden Christen verfolgt. Und wie Geburtswehe, tun auch diese Wehen unendlich weh. Sie sind schmerzhafte Wehe und auch die Zeichen von der Endzeit sind schmerzhaft. Es ist nicht, dass man sagt, ja, es ist jetzt halt schnell, ja, es hat so ein Zeichen von der Endzeit, halt so ein bisschen Wehe. Sondern es ist wirklich schmerzhaft. Der Terror und die Buschbrände in Australien, der Coronavirus, das sind alles schmerzhafte Katastrophen. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, lohnt euch durch das nicht verschrecken. Das muss passieren. Das ist wie bei Geburtswehe, die kommen, die verschrecken. Man weiß nicht, wenn es anfängt, es lässt sich nicht planen. Plötzlich kriegt man Wehen und die tun wirklich weh. Aber gleichzeitig weiß man, ja, es muss passieren. Das Kind kann ja nicht bis 18 in deiner Gebärmutter sitzen. Es muss passieren, es muss anfangen mit der Geburt. Das Kind muss auf die Welt kommen. Und schlussendlich sind sie hilfreich, dass das Kind auf die Welt kommt. Wenn man nämlich keine Wehen hat, gell, und das Kind ist so gross, dann tut man als Mittelspritzer mit Wehen anfangen. Weil man weiß, es muss Wehen geben. Die sind hilfreich, damit das Kind auf die Welt kommt. Das muss passieren. Und dieses sagt sogar, wenn die Welt untergeht, musst du nicht in eine depressive Weltuntergangsstimmung verfallen, sondern er sagt, hey, lass nicht verschrecken. Ich habe die Zukunft im Griff. Sie ist in meiner Hand. Und genau so muss es passieren. Und schließlich ist man dann bei so einer Geburt total überwältigt, wenn das Kind dann wirklich auf der Welt ist, dann fängt das grosse Staunen an, dann merkt man auch, ja, eigentlich, gell, bei allen Schmerzen, es hat sich doch gelohnt. Es ist nicht so, dass man sieht, hey, das ist jetzt aber wirklich sinnlos gewesen, sondern man merkt, hey, Es hat einen Sinn gegeben hinter all diesen Schmerzen, hinter diesen riesengroßen Schmerzen. Es hat einen Sinn gegeben, jetzt ist ein Kind auf die Welt gekommen. Und zwar so bei einer Endzeitzeit. Ich glaube, wenn Jesus dann wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann werden wir die Geburtswehe noch mal ganz anders beurteilen können. Sondern wir fragen uns ja heute oft, ja, warum muss das passieren? Warum ist jetzt das mit dem Coronavirus? Oder warum brennt ganz Australien? Warum und Leute sterben? Warum werden Christen so verfolgt? Und die Frage, ich glaube, die darf man sich auch stellen, die darf man auch Gott stellen. Und ich glaube, man darf auch verrückt sein auf Gott, man darf auch seine Zweifel haben. Aber schlussendlich, bei allem Schmerz, sollte man nicht aus den Augen verlieren, hey, schlussendlich sind es Geburtswehen, es geht um die Wiederkunft von Jesus. Und er sagt, hey, es muss die Wehe geben. Es muss der Schmerz leider geben, weil nur so kann die Welt dann reif werden, nur so kann ich wiederkommen. Und wenn wir so eine Schreckensnachricht hören, könnte es wirklich allen Mut nehmen. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Wenn wir so etwas hören, könnte man auch denken, hey, ich glaube, da tut sich etwas. Wenn man Wehe spürt und schwanger ist, dann weiß man auch, ja, ich glaube, es bewegt sich etwas. Irgendetwas bewegt sich, irgendetwas geht vorwärts, schon in der Geburtswehe, schon in der Ahnung. Wir wissen dann, hey, ich glaube, wir sind schon ein bisschen wieder näher an der Zeit, wo Jesus zurückkommt. Aber natürlich, gell, ist man so ein bisschen als Vater hilflos. Ich kann mich erinnern an die Geburt von Salome. Wir waren irgendwo in Deutschland, in einem Krankenhaus. Und man sieht, gell, die ganze Wehe und der ganze Schmerz. Und selber kann man nicht viel machen. Also selber ist man total aufgeschmissen. Man kann nicht viel helfen, auch wenn man es gerne würde machen. Und vielleicht gehst du so mit einer endzeitlichen Geburtswehe und denkst, ja, es macht mich total hilflos. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Elend. Und man weiß gar nicht, ja, was soll ich eigentlich machen? Wo fange ich an, wo höre ich auf? Und am Ende von dem Abschnitt gibt es Jesus so einen wichtigen Hinweis. Er sieht nämlich, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Also Jesus sagt, hey, bis zum Schluss, bis zur Wiederkunft, wird die rettende Botschaft vom Reich von Gott verkündet, trotz aller Geburtsschmerzen. Bis zum Schluss sind Leute eingeladen, hey, nehmen die Rettung an. Bis zum Schluss dürfen wir auch da mithelfen. Und die Sachen von Endzeit sagen uns, hey, es bleibt uns vielleicht auch nur so viel Zeit, weil wenn Jesus wiederkommt, ja, dann muss man kein Live on Stage mehr organisieren. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Zeit wie abgelaufen, dann ist es wie vorbei. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, wo wir dürfen Menschen von Jesus erzählen. Jetzt ist schon die richtige Zeit, um für Live on Stage zu beten und sich auch für so einen Vorbereitungskurs anzumelden. Und die jungen Klimaschützer sind überzeugt, hey, wenn wir die Welt retten wollen, hey, dann muss jetzt etwas passieren. Sie sagen, jetzt muss man handeln, wir dürfen nur länger warten, wir dürfen nur länger zögern. Wir können nicht sagen, ja, in 10 Jahren fangen wir vielleicht mal an. Sondern nein, sie sagen, hey, es ist jetzt höchste Zeit. Wir können das Problem nicht einfach auszuschieben. Wir können es nicht auf die lange Bank schieben. Darum gehen sie auf die Straße, darum streiken sie, weil sie merken, hey, es ist so dringend. Und ich glaube, von ihrem Einsatz kann man viel lernen. Weil es gibt noch einen dramatischen Notstand. Es gibt auch einen geistlichen Notstand und wir wissen, die Bibel ist wahr und Menschen brauchen Rettung, weil ohne Jesus bleibt ihr Leben einfach ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, ohne Zukunft. Und wir sind also begrüßen Thümbe, gell? Es ist eigentlich verrückt, dass sie so Angst hat, so Panik hat vor der Zukunft. Und ich glaube, es geht vielen so. Und es kann auch mal Angst machen, wenn man sieht, wie die Welt sich verändert. Und wie gut, dass wir wissen, hey, wo wir Hoffnung finden können, wer uns Hoffnung gibt. Menschen brauchen Hoffnung, sie brauchen Rettung. Weil ohne Jesus werden sie bei der Wiederkunft von ihm so verloren sein, wie die australischen Koalabären in einem Buschfeuer. Und ich habe im Migros eine Schnupperlehrertochter getroffen und wir sind irgendwie zu schwätzen gekommen, gell? Und sie hat mir gesagt, ja, das ist mein erster Tag von der Schnupperlehre, aber ich habe einfach mega Mühe, um eine Lehrstelle zu finden, bis zum 10. Schuljahr. Und ich habe einfach so starke Kreislaufprobleme. Gell? Kreislauf sackt mir immer ab. Und es ist natürlich schwierig, sich so zu bewerben, wenn am Lehrmeister mal sagen, ja, also mein Kreislauf und so, gell? Ich habe mega Mühe mit dem Kreislauf, bricht auch öfters mal zusammen. Und es hat auch nicht gut ausgesehen im Migros. Also schon denkt, sie hat nicht gut aus, gell? Sie hat natürlich, wenn du länger stehen musst, rumlaufen, strenge Arbeit, sie hat das nicht gut aus. Und ich habe wie das Gefühl gehabt, hey, eigentlich sollte ich für das Mädchen beten. Gerade jetzt, Aber ich denke, ja, also, hey, da mitten im Migros, also, das ist ein bisschen komisch sagen, also, wo ich mitten im Migros für die Betten denke, so, ja, gut, also, es kommt mir schon ein bisschen schräg ein, also, will ich das wirklich machen? Aber ich denke, ja, sie hat gesehen, die Schnupperlehre geht zwei Tage, die wird morgen wiederkommen. Ja, morgen noch mal eine Chance, vielleicht sind sie im Pausenraum oder so, gell. Aber dann musste ich erfahren, am nächsten Tag ist sie gerne gekommen. Sie hat die Schnupperlehre abgebrochen. Und ich dachte, hey, wie dumm, dass ich nicht einfach gelassen habe auf die Schimpf vom Heiligen Geist. Und habe gesagt, hey, komm, darf ich für dich beten? Ich möchte für dich beten. Ich dachte, wie blöd. Einfach, ich habe gemerkt, man kann es einfach nicht aufschieben. Man kann nicht denken, ja, ist ja morgen oder die kommt wieder oder so. Manchmal muss man einfach die Chance packen. Aber es ist schon genial zu wissen, dass Gott es immer wieder neue Chancen gibt. Und lass dir auch von Gott sagen, wer in deinem Umfeld Rettung braucht, wie du helfen kannst. Und es gibt hinten beim Live-on-Stage-Stand im Saal gibt es so Lesezeichen von Live-on-Stage. Die sind ganz praktisch, gell? Die haben wir am letzten Sonntag nicht verteilt. Da kannst du deine drei VIPs aufschreiben. Da darfst du überlegen, hey, für wer möchte eigentlich beten, wer möchte gerne einladen zu Live-on-Stage. Da darfst du es dort draufschreiben, da darfst du es mit heimnehmen und einfach regelmäßig für die Leute beten. Und schon jetzt darf man sich anmelden für so einen VIP-Kurs von Live-on-Stage. Die Leute vom Netzwerk Schweiz Connector zu uns. Es gibt einen Kurs in Altstädten und im Bux. Man kann sich dort schon anmelden, online oder auch bei mir. Wenn du sagst, ja, das ist mir zu kompliziert mit Computer und so, kann man sich auch bei mir anmelden. Ja, und die Klimajugend hat recht. So oft verschlafen wir, so wie ich. Ich denke, ja, ja, es passiert jetzt noch nicht mit dieser Schnupperlehrtochter. So oft verschlafen wir und Sachen noch Zeichen vor Zeit nicht. Oder wenn sie vielleicht noch nicht Sachen, so oft verschlafen wir und Sachen noch nicht. Hey, da gibt es Leute, die brauchen wirklich Rettung. Und wir brauchen ein Wecker, und ich glaube, die Sunday is for Future und die Endzeit für Jesus, das ist einfach so ein guter Text, wo wir auch merken, hey, wie spät ist es eigentlich und wo leben wir drin und wo uns aber auch Mut macht, hey, wir dürfen getrost in die Zukunft gehen. Auf jeden Fall gibt es da noch einen Haufen zu entdecken. Ich freue mich schon auf den nächsten Sonntag, dann schauen wir einen weiteren Abschnitt an von dieser Endzeit. Ich bete mit uns. Und Jesus, es macht uns Mut, dass du die Zukunft kennst. Du warst schon seit 40 Jahren passiert, du warst schon seit 400 Jahren passiert und sie ist dir nicht einfach entglitten. Es passiert nichts, ohne dass du das warst. Es muss alles an dir vorbei. Danke, dass sie so getrost macht. Und danke, dass wir dürfen von dir erzählen, dass wir dürfen anderen sagen, wo es Hoffnung gibt. Und ich bitte dich, dass du uns offene Augen schenkst und dass du uns den Mut schenkst, um die Gelegenheit einfach zu nutzen. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.